Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel. Bei mir ist der Micha. Guten Morgen.
Moinsen.
Und wir haben einen Gast, der David von, jetzt überlege ich gerade, Computec Fame oder BAFT Fame?
Beides. Hallo erstmal. Ich war lange Zeit bei BAFT, seit Anfang des Jahres bin ich jetzt in der Videoproduktion bei uns.
Ah, okay, also Videoproduktionsfame.
Gleicher Verlag immer noch.
Ja. Okay. Und wenn du zu Gast bist, wissen aufmerksame Hörer, es geht um Diablo 3. Was gibt's da Neues?
Nee, World of Warcraft eigentlich.
Ach so.
Zu Diablo, obwohl doch, wir waren noch mal zu Diablo, da ist richtig. Da wäre übrigens gerade ein neuer Patch rausgekommen.
Dann machen wir sofort Thema gestrichen. Wir machen sofort den Cast und den neuen Diablo-Patch. Nee, Blödsinn. Wir reden über White Knight, also die weiße Nacht, nicht der Ritter, da ist kein K drin. Und Micha, das ist ein Survival-Horror-Spiel.
Ja, und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar nicht Wind davon bekommen, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast, weil es relativ sang- und klanglos fast untergegangen ist. Es ist Anfang März rausgekommen und auch ganz kurzfristige Meldungen dazu in der PR und fertig. Und fast kaum einer spricht darüber. Es ist ein ziemlicher Geheimtipp momentan, weil das zwischen den ganzen anderen Releases, Battlefield und Ori, The Blind Forest und was weiß ich, total untergeht. Und ich hätte es jetzt auch völlig übersehen. Und zu meiner großen Überraschung ist es ziemlich oldschooliger Survival-Horror.
Und David hat nämlich auch gesagt, hey Leute, das müssen wir auf jeden Fall besprechen. Du hast dich da mit dem Thema bei uns selber eingeladen. Du hast auch das Gefühl, das geht unter, zu Unrecht, ne?
Ja, ich bin drüber gestolpert, weil der Jim Sterling irgendwie so ein Angespielt-Video drüber gemacht hat. Und dann war das auch so, was, White Knight, habe ich irgendwie überhaupt nichts von gehört. Wo kommt das jetzt her? Wir haben dann halt auch ein Video gemacht und dann habe ich aber nirgendwo anders was gefunden. Und dann habe ich halt, Manu habe ich glaube ich angesprochen und gesagt, macht ihr da eigentlich was zu? Wenn nicht, solltet ihr vielleicht. Und ich könnte dann da Stunde zur Verfügung. Es ist ja vor allem, ich finde es ganz lustig, dass es so untergeht, weil wenn man sich mal anguckt, wer der Publisher ist, es ist halt von Activision. Und es ist ja eigentlich ein kleines Indie-Projekt von einem kleinen französischen Studio. Activision, der bekannte große Indie-Publisher.
Ja, ja. Also da habe ich auch sehr mit den Wimpern, mit den Augenbrauen gerümpft, als ich dann gesehen habe, hey, Activision, die hatte ich jetzt da überhaupt nie auf dem Plan, dass die ein Indie-Spiel publishen. Aber gut, vielleicht haben die auch mittlerweile erkannt, dass es da interessante Projekte gibt. Und so viel können wir, glaube ich, vorwegnehmen. White Knight gehört da auf jeden Fall in diese Kategorie. Mhm. Aber fangen wir mal an, um was es überhaupt geht. Also White Knight ist, wir haben es schon gesagt, ein Survival-Horror-Spiel, spielt zur Zeit der Great Depression, die große Depression, die große Wirtschaftskrise 1938 in Boston. Und das sagt ja schon der Name, weil White Knight ist ja eigentlich ein Paradoxon, weil eine Nacht kann ja eigentlich nicht weiß sein. Es ist alles in Schwarz-Weiß, also komplett Schwarz-Weiß. Nicht so Schwarz-Weiß-Film, wo es ja durchaus auch Grautöne gibt und verschiedene Abstufungen, sondern es ist wirklich alles nur schwarz-weiße Flächen. Und es gibt bis auf eine kleine Ausnahme in diesem Spiel überhaupt keine Farbe, was ich perfekt finde für ein Horrorspiel, Micha.
Es ist also, diesen Stil hat es auch in Computerspielen an sich nicht besonders oft gegeben. Es gab früher mal so ein Adventure, das hieß Vergil, da kam auch nur die erste Episode raus, weil es relativ unbeliebt war. Das war eher so ein Fantasy-Ding. Und es gibt im Film, gibt es auch aus Frankreich, einen französischen Animationsfilm, der heißt Renaissance. Das ist so ein Science-Fiction-Film, der auch vor ein paar Jahren rauskam. Und ansonsten habe ich sowas noch nie gesehen in einem Spiel in dieser krassen Form und auch so konsequent durchgezogen. Und das Geile ist, dieser Film-Noir-Stil ist es ja eigentlich, ne? Diese harten Kontraste, machen ja etwas bei dir, dass du dir noch Sachen zusätzlich vorstellst. Also das, was irgendwie so in der Dunkelheit liegt und das, was vielleicht in diesen harten Schatten jetzt gerade verborgen liegt, das wirkt dann sehr viel unheimlicher, als wenn das irgendwie so ein realistischer Grafikstil wäre, der deine Fantasie nicht so anspornt.
Und mir ging es halt allein, ich fand das gleich von der Inszenierung her so irgendwie cool, weil es fängt mit einer Autofahrt an und man muss da eigentlich nicht viel machen, weil das Auto fährt mehr oder weniger von selbst auf der Straße und man sieht aber wirklich nur diese Scheinwerferlichter, die so so eine Silhouette, so eine liegende O-Silhouette, wie halt so Scheinwerfer sind, aus diesem schwarzen Nachtlicht rausstanzen. Und dann sieht man die Namen der Entwickler, die auf Straßenschildern im Prinzip nur so auf der rechten Seite an dir vorbeirauschen. Und allein das hat mir schon so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, okay, das könnte was werden, weil das sieht sehr verspielversprechend aus gleich in den ersten Minuten. Und dann passiert es, dass man einen Autounfall hat, man weicht einem Mädchen aus, das plötzlich auf die Straße springt und du knallst dann gegen einen Baum, bist verletzt als Fahrer, du sitzt allein in diesem Auto als Fahrer und dann gehst du auf der Suche nach Hilfe zu einem Landhaus, was du dort siehst, was direkt in Sichtweite von diesem Baum ist, gegen den du gekracht bist. Und dann fängt es im Prinzip an. Du merkst dann, okay, das ist scheinbar ein, so ein bisschen wie Resident Evil, so eine fixe Kamera und man muss im Prinzip nur den Stick bewegen, um die Figur zu steuern. Das ist so die Grundprämisse des Spiels. Und dann geht's los mit dem Landhaus und dann kommt's aber faustdick, David, ne?
Ja, man kommt relativ schnell ins Haus, kommt dann auch nicht mehr raus und stellt dann also in der Handlung fest, dass man sich vielleicht besser ein anderes Haus gesucht hätte, um irgendwie Schutz zu finden. Was natürlich, der Grafikstil legt ja auch so ein bisschen nahe, Licht und Schatten spielt halt eine sehr wichtige Rolle. Also die Spielfigur kann tatsächlich nicht zu lange in kompletter Dunkelheit sein, dann ist Game Over, weil in diesem Haus in schattigen Ecken böse, böse Dinge passieren, wie das so üblich ist in Landhäusern scheinbar. Und dann hat man zum einen mal die Möglichkeit, hin und wieder tatsächlich elektrisches Licht anzumachen. Die meiste Zeit muss man sich aber mit Streichhölzern behelfen, was auch so eine ganz interessante Mechanik ist, die dann halt um den Charakter rum das Umfeld natürlich so ein bisschen erleuchten, die aber natürlich irgendwann auch ausgehen. Das heißt, es ist auch so eine kleine Ressource, die man managen muss. Also man findet eigentlich genug, hatte ich zumindest so bei meinem Playthrough den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wirklich alle Ecken erkunden will, dann verbraucht man halt ein bisschen mehr, aber man kommt schon damit klar. Aber man muss eben gucken, dass man diese Streichhölzer überall benutzt. Ergründet dann, was ich auch ganz schön finde, eigentlich an White Knight, dass die hauptsächliche Geschichte, die erzählt wird, ist ja gar nicht so sehr die des Charakters, mit dem man da rumläuft, das, was der da erlebt, sondern eher die Geschichte dieser Familie, die man da auch selber nicht antrifft in diesem Landhaus, wo ja Schauriges passiert ist oder Seltsames, Mysteriöses mindestens, die man sich da so über Tagebücher sind, über Bilder, über Zeitungen so langsam nach und nach erschließt. Also das ist ja so die hauptsächliche Erzählebene auch oder zumindest auch die mich bei der Stange gehalten hat. Und dann gibt's noch kleinere Kampfelemente. Es gibt halt so Geister in dem Haus.
Obwohl Kampf eigentlich das falsche Wort ist.
Ja, an sich schon, ja. Also es gibt jedenfalls Geister in diesem Haus. Manche sind, ich sag jetzt mal, quasi stationär. Die sind halt an bestimmten Ecken. Da muss man dann Wege finden, um die loszuwerden, was meistens über das schon angesprochene elektrische Licht läuft, weil das die einzige Möglichkeit ist, die komplett loszuwerden. Und hin und wieder gibt's aber auch tatsächlich Patrouillierende, die man nicht so direkt loswerden kann, sondern an denen man sich da so ein bisschen vorbeischleichen muss, mehr oder weniger, oder den richtigen Moment abpassen, um an denen vorbeizukommen.
Was du jetzt noch gar nicht gesagt hast, ist das mit den Speicherpunkten, weil das ist nämlich auch ein klassisches Survival-Horror-Element, dass man wirklich nur an bestimmten Punkten speichern kann. Das sind jetzt nicht die Schreibmaschinen, wie man sie aus Resident Evil kennt, sondern es ist in dem Fall ein Ohrensessel oder mehrere Ohrensessel, die in diesem Haus verteilt sind. Und wenn man sich da draufsetzt, kann man als Charakter so kurz, ich glaube, hält so ein kurzes Nickerchen oder sowas und dann wird gespeichert. Und wenn man es nicht schafft, auf diesem Sessel irgendwie abzuspeichern, dann ist auch aller Spielfortschritt seit dem letzten Mal wirklich weg. Und das Fiese ist ja, manchmal findet man einen Ohrensessel, aber wenn der nicht beleuchtet ist, kannst du auch dort nicht abspeichern, weil du nur im Licht quasi sicher bist. Und das fand ich, also dieses ganze Spiel hat im Prinzip, wirkt für mich, und Micha, du magst es vielleicht irgendwie anders sehen oder siehst das ähnlich, dass das irgendwie, es hat mich extrem an das erste Resident Evil, was auch dran liegen mag, dass wir es eben kurz vorher erst gespielt haben, erinnert mit so, du hast ein Herrenhaus, was du erkundest, du hast Ressourcenmanagement, also diese Streichhölzer, das hat David ja schon sehr gut gesagt, sind wirklich, also ich bin auch nie so runter gewesen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt habe ich alle Streichhölzer verbraucht, aber es war schon manchmal so, okay, jetzt ist so das noch zwei und dann habe ich schon ein bisschen so, oh, okay, Gott sei Dank, da hinten liegt eine neue Packung. Also ich hatte nie das Problem, dass sie wirklich ausgerannt sind, aber ich hatte immer das Gefühl, ich wäre kurz davor. Also Speicherpunkte begrenzt, Ressourcenmanagement und dann das Erkunden eines Hauses. Also es fühlte sich fast, Micha, stimmst du mir dazu, wie eine Hommage ans erste Resident Evil an?
Daniel, ich stimme dir dazu. Okay. Und es ist, also man muss dazu sagen, bei bei der Hochzeit der Survival-Horror-Spiele, damals auf der PS2, da haben ja große Studios diese Formel auch weitestgehend perfektioniert. Und White Knight kommt da nicht so hundertprozentig hin. Da gibt es immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz stimmen, aber die Kerbe ist dieselbe. Also auch mit den Kameraperspektiven und so weiter. Das ist ein assreines Survival-Horror-Spiel. Ohne Kampf, also ohne, dass du da irgendwie Geister fotografierst oder irgendwie so Sachen machen musst. Also du kannst nur weglaufen und alles, was deine stärkste Waffe in diesem Spiel ist tatsächlich dein Verstand und deine Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass das Ganze ja auch in diesem hart kontrastigen Look ist, in diesem Film-Noir-Look, muss man wirklich extrem genau hinsehen. Also ich hatte selbst auf dem 52-Zoller schon Schwierigkeiten, manchmal die Geister zu erblicken, wenn ich da einfach durchgerannt bin. Also man kann auch rennen, aber das ist oft die falsche Möglichkeit, weil du musst da wirklich Schritt für Schritt nach vorne gehen und ganz genau beobachten, wie der Schattenwurf auch Objekte freilegt und so weiter. Weil wenn du voreilig bist, dann rennst du meistens irgendwie in den Geist rein oder übersiehst irgendwelche Gegenstände und so. Was gerade, also ein Beispiel, am Anfang musst du zum Beispiel einen Kamin anzünden und dann musst du so Holzstücke finden. Und dann habe ich lange nach diesen Holzstücken gesucht und gefragt, hey, wo sind denn diese? Und dann habe ich festgestellt, die sind da. Man muss nur aufmerksam haben, die Grafik betrachten weil sie sind halt, sie blinken nicht wie in anderen Spielen oder sie sind nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise hervorgehoben. Und deswegen lädt das Ganze auch sehr dazu ein, das Ganze sehr gemütlich, sehr langsam zu spielen, in der richtigen Laufgeschwindigkeit, also wirklich reduziert und Rennen brauchst du eigentlich nur, wenn du mal irgendwie einem Geist so in die Arme läufst. Aber wer unbehutsam vorgeht, der hat in der Regel auch schon verloren. Und das gefällt mir unheimlich gut.
Es ist ja eigentlich so ein Paradoxon, ne? Dass man eigentlich möchte man aus diesem Haus raus und möchte möglichst schnell durch, möchte aus dieser Horrorsituation raus, aber man muss extrem langsam und extrem vorsichtig vorgehen, weil man eben einerseits die Sachen einsammeln muss, also wie du sagst, man muss die Holzscheite mitnehmen, man muss die die Streichhölzer muss man einsammeln, damit man immer genug in der Hinterhand hat. Man muss wirklich auch ganz oft so kleine Sachen in der Umgebung suchen, weil da ist dann so, hier ist ein Schalter. Was passiert denn, wenn ich diesen Schalter drücke? Und hier steht eine Kiste. Die ist aber verschlossen. Da brauche ich einen Schlüssel. Also diese klassischen Rätselelemente, wie man sie auch aus den Vorbildern kennt, sind da eben auch drin. Und wenn du halt an dieser Kiste einfach vorbeirennst, dann weißt du halt nicht, dass die da steht. Dann weißt du nicht, dass du den Schlüssel dafür brauchst. Und wenn du dann später vielleicht diesen Schlüssel findest, bist du erstmal völlig aufgeschmissen, weil du sagst, das Spiel sagt mir nicht, wo ich den benutzen kann. Was mache ich denn jetzt mit diesem Schlüssel und wo könnte ich den benutzen? Wenn du halt nicht am Anfang unten in dem Zimmer die Kiste gefunden hast, weißt du nicht, was du damit machen sollst.
Ich finde die Rätsel auch ziemlich clever. Also du hast natürlich diese üblichen Survival-Horror-Sachen drin, finde Schlüssel A für Tür B so. Also von dem Formular gehen sie auch tatsächlich nicht wirklich weg. Aber die meisten Rätsel, auch wenn sie eigentlich relativ schnell durchschaubar sind, arbeiten immer mit Licht und Schatten. Also ganz am Anfang zum Beispiel, bevor du überhaupt in dieses Haus reinkommst, musst du diesen Ersatzschlüssel finden, weil es früher, erklärt der Charakter, üblich war, dass bei so großen Anwesen irgendwo in der Umgebung doch noch ein Ersatzschlüssel versteckt war. Und dann siehst du diesen Schlüssel einfach nicht, dann war eine Statue, die aufgrund ihres Schattens diesen Schlüssel verbirgt. Und du musst nur diese Statue verschieben, damit dieser Schlüssel angeleuchtet wird. Und da es ja in diesem Spiel nur diese zwei Farben gibt, schwarz und weiß, ist zwar keine Zwischenstufen, wo du jetzt sagen könntest, okay, ich kann den Schlüssel noch irgendwie erkennen, sondern du siehst ihn oder du siehst ihn nicht. Und dieser hartkontrastige Look, der wird so durchgezogen. Du verschiebst dann später irgendwie Scheinwerfer oder musst dann irgendwie mit deinem sonst einen richtigen Winkel finden und so weiter. Und das macht richtig Spaß. Also es ist richtig cool gemacht.
David, wie hat dir denn die Story gefallen?
Also wie gesagt, grundsätzlich muss man damit leben, man muss halt relativ gerne lesen, wenn man die mitkriegen will. Also der Großteil wird halt durch diese Tagebücher und so erzählt, wie schon gesagt, die man auch erstmal finden muss. Also man muss auch ein bisschen Lust haben, die Umgebung dazu zu erkunden. Was ich aber ganz nett finde, was mir auffiel, sie haben, finde ich, nicht so den Fehler gemacht, was Entwickler hin und wieder machen, wenn sie Geschichten so über Collectible Items erzählen, dass du dann pro Item gleich mal irgendwie drei Bildschirmseiten lesen kannst. Also das ist hier tatsächlich relativ überschaubare kleine Textbrocken. Das fand ich ganz nett. Wo wir gerade bei Text sind, vielleicht noch sagen können, das Spiel hat deutsche Bildschirmtexte, aber englische Sprachausgabe. Also die paar Szenen, die Sprachausgabe haben, sind auf Englisch. Ansonsten die Geschichte, die sich da so nach und nach erschließt, ich fand sie, ist glaube ich ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil man da bei White Knight, habe ich so den Eindruck, sehr schnell in Spoiler-Territorium kommt. Mhm. Ich fand es aber gut, wie sich das so erschließt. Also die Entwickler haben natürlich ein bisschen Kontrolle darüber, wie in welchem Stockwerk, man erschließt ja das Haus stockwerkweise, welche Tagebücher und liegen, welche Texte man also überhaupt wann finden kann. Das fand ich recht clever erzählt, weil sich dadurch dann schon noch so ein, zwei Twists auftun und sogar Charaktere, die man eigentlich nur durch diese Bücher kennt. Also ich hatte so einen Moment, wo ich auf einmal angefangen habe, Charaktere in einem sehr anderen Licht zu sehen als bei den Einträgen vorher. Und das Ende fand ich durchaus würdig. Also ich hatte am Ende das Gefühl, eine sehr, sehr schöne, runde, stimmige Geschichte erlebt zu haben, gerade für ein Spiel.
Ganz kurz als Anmerkung, es gibt sogar zwei Zeitebenen. Also es gibt die eine Storyline spielt 1911, die eine spielt 1932, ich habe es mir extra aufgeschrieben, und du bist dann 1938 in diesem Haus drin. Also das heißt, wenn man da Lust hat und auch Lust hat, diese Texte zu lesen, stimmt, was du sagst, man muss da bereit sein, diese ganzen Codec oder beziehungsweise Tagebucheinträge lesen zu wollen, dann kann man da wirklich tief einsteigen und dann kann man da auch echt viel über diese Charaktere lesen und auch stimmt auch vollkommen, was du sagst, man hat dann oft ein ganz anderes Bild oder man meint zu wissen, was passiert wäre und wird dann doch irgendwie wieder überrascht und das hat mir extrem gut gefallen und es hat mich auch, die Texte, ich fand die auch ganz gut geschrieben. Also die haben mich so ein bisschen, also dieses ganze Spiel erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Edgar Allan Poe Buch.
Ja, genau. Ich finde, also das Coole ist, dadurch, dass sie ja diesen Film-Noir-Stil fahren und dass der Hauptcharakter nicht von ungefähr an Humphrey Bogart aus Casablanca erinnert, mit seiner Mütze und mit seinem Trenchcoat. Und sie gehen halt auch wirklich also diese
Hut,
Richtung.
Keine Mütze.
Hut.
Klassischen Schlapphut hat er.
Genau, diesen Schlapphut. Die Sache ist, dass die sehr viel mit diesen Metaphern arbeiten. Das ist so dieses Noir-Element, das kennt man vielleicht auch noch so aus Max Payne. Der kann nicht sagen, ich habe Schmerzen, sondern ich habe Schmerzen wie. Und dann ist da irgendeine Mega-Metapher los, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen wirkt, aber im Großen und Ganzen dann trotzdem so ein Gesamtbild bildet. Und das ist hier bei diesem White Knight halt auch sehr ähnlich, dass die Texte sind, die sind. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht im Deutschen sogar teilweise besser funktioniert, weil die deutsche Sprache sehr detailliert ist und sehr filigran ist, gerade was Beschreibung betrifft. Aber sie kam mir auch stellenweise relativ edel vor, so von den Beschreibungen. Da waren also wirklich altertümliche Wörter mit dabei und Begriffe und Sachen, die man so normalerweise nicht in modernen Werken liest. Also es ist halt wirklich eher so die Ära von Poe, wie du sagst. Und was mir sehr gefallen hat, ist, dass das wird nicht allen Leuten gefallen, aber mir hat auch dieser Hitchcock-Einschlag eigentlich gefallen, obwohl der eigentlich erst ein paar Jahre später kam. Aber du hast immer, obwohl das ja während der Zeit der großen Depression spielt und so weiter, immer noch so Elemente von so klassischen Hitchcock-Thrillern so drin. Also ich musste oft halt auch an Psycho oder so denken. Mhm. Und das passt aber komischerweise sehr gut zusammen. Also sie haben es irgendwie unter einem Hut gekriegt, diesen historischen Kontext darzustellen. Dann diese Hintergrundgeschichte von dem Haus zu erzählen, die so schon so in diese Hitchcock-Richtung geht und trotzdem dann so dieses Survival-Horror-Geist-Element unter ein Dach zu kriegen, wortwörtlich. Und das fand ich richtig cool. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es so funktioniert. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass es dann irgendwann in so eine dass es sehr viel stärker Krimi wird und so, aber es bleibt dann immer noch so diesem Horror-Genre treu und ich fand, dass es ganz gut gepasst hat.
Was mir halt auch extrem gut gefallen hat, weil du auch Max Payne angesprochen hast, war, dass der Ich-Erzähler, also Prinzip, der führt Monologe, redet mit sich selbst und wie man es eben auch aus Max Payne kennt und was sie eben sehr viel nutzen, ist so ein bisschen dieses Foreshadowing, wie man es ja auch aus Filmtechniken kennt. Also der Charakter sagt eben sowas wie, ja, und dann betrat ich das Haus und ich wusste nicht, dass dies der größte Fehler meines Lebens sein sollte oder sowas. Und dann weißt du schon, oha, da wird jetzt gleich was Schlimmes passieren. Und das ist ja eine gern genutzte Technik in vielen Büchern, Filmen oder sonstigen Comics, Werken, dass man da halt einfach so düstere Andeutungen macht, damit der Spieler schon weiß, oha, also damit allein durch diese düstere Andeutung dich bei dir schon so ein Unwohlsein und ein Spannungsgefühl aufbaut, weil du weißt, oha, das wird jetzt wohl nicht darauf hinauslaufen, dass er dorthin geht, eine nette Familie kennenlernt, die ihn zum Abendessen einlädt und verarztet und er wird am nächsten Früh dann gestärkt nach Hause fahren. Das passiert auf keinen Fall. Das, ich glaube, so viel kann man verraten.
Ja.
Was David hat es auch schon gesagt, man erkundet dieses Haus so nach und nach und das ist irgendwie sowas, was mir da auch wieder extrem gut gefallen hat, was man in modernen Spielen schmerzlich vermisst ist, dieses komplette Haus ist irgendwie logisch aufgebaut, ne?
Genau.
Man findet keine Karte, Doch, man findet eine Karte, ne?
Doch, du kannst, für jedes Stockwerk gibt's, kann man eine Karte finden.
Genau, aber die ist nicht besonders hilfreich. Nee. Die ist eher nur so ein Grundriss und man sieht auch nicht, in welchem Raum man gerade ist, man keine Anzeige, aber die findet man auch meistens erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn man meistens alles entdeckt hat. Aber trotzdem wirkt dieses Haus so logisch. Also du hast unten einen Eingangsbereich, dann hast du rechts einen großen Salon mit einem Speisesaal, dahinter ist dann irgendwie die Küche und dann kannst du hier die Treppe raufgehen, dann gibt's einen Flur, dann gibt's ein Schlafzimmer und ein Bad. Also das wirkt alles jetzt nicht wie, oh, das wurde jetzt für ein Computerspiel gebaut, sondern das erschien mir jederzeit logisch und ich hatte auch nie Probleme, mich in diesem Haus zurechtzufinden. David, wie ging's dir da?
Nee, das ging auch ganz gut. Ich finde auch die Gestaltung ganz schön. Es ist ja nur schwarz-weiß. Man denkt sich, naja, alles so ein bisschen simpler Grafikstil. Aber ich finde, da sind auch sehr viele, also es ist schon sehr detailverliebt gestaltet. Es gibt da dann auch so ein, irgendwann kommt man dann in so ein Klavierzimmer und so. Und irgendwann vergisst man dann da auch so ein bisschen, dass das eigentlich so ein Schwarz-Weiß-Stil ist. Ging mir zumindest so. Also ich fand das sehr, sehr detailverliebt gestaltet alles. Mich hat es auch insgesamt so ein bisschen, weil ihr Resident Evil meintet, mich hat es tatsächlich noch ein bisschen mehr an gerade das erste Alone in the Dark erinnert, weil auch ein ähnliches Setting und ich finde, White Knight hat eine sehr ähnliche, vergleichsweise geruhsame Gangart. Also jetzt nicht, dass das erste Resident Evil irgendwie das temporäreste Actionspiel der Welt gewesen wäre, aber mich hat es sehr an Alone in the Dark irgendwie erinnert.
Micha?
Ja? Ja, ist es so. Ist so. Also
sag noch was.
Das erste Alone in the Dark, aber nur das erste. Also die 2, 3 und die darauffolgenden, die werden alle auch ein bisschen actionreicher. Anders, nicht schlechter, anders, also einfach nur anders irgendwie, ein anderes Pacing. Weil das erste ist wirklich reduziert. Gut, Alone in the Dark hat natürlich auch so Sachen wie Fallen gehabt und das Haus war, also es ging alles mehr so in diese Cthulhu-Richtung und so. Das war ein bisschen abgedrehter. Aber man fühlt sich da schon gerne erinnert. Also ich würde sogar zurückgehen, White Knight ist noch reduzierter eigentlich sogar als Alone in the Dark. Also es erinnert schon, also es gibt wenig Vergleichbares eigentlich. Mhm. So auf der auch im Survival-Horror-Bereich. Also relativ, würde ich eher so in der Richtung Nebula vielleicht einordnen. Das war so ein japanisches Spiel, das war aber Science-Fiction. Aber so vom Pacing irgendwie so in diese Richtung vielleicht.
Ja, ich fand das auch ganz schön, dass sich White Knight so sehr, sehr ruhig gespielt hat. Also ist mal was anderes, was man jetzt, wenn man an aktuelles Survival-Horror denkt und einem da, weiß ich nicht, Evil Within einfällt.
Oh ja.
Da ist White Knight spielerisch auch vom Spieltempo her halt eine ganz andere Richtung.
Ich weiß nicht, ob ruhig in dem Fall vielleicht irgendwie verwirrend wirkt als Wort, weil ich war nie ruhig beim Spielen. Also es hat ein gemächlicheres Tempo, also man hat wenig irgendwie so, oh, du musst jetzt schnell reagieren, du musst wegrennen, du musst irgendwie hier Monster wegballern und zerbratzen und so. Du hast nie einen Zeitdruck, aber trotzdem war ich nie irgendwie ruhig beim Spielen im Sinne von, dass ich gedacht, ach, das ist aber jetzt schön hier und ich genieße das jetzt, sondern irgendwie habe ich mich immer unwohl gefühlt und ich hatte auch immer irgendwie so ein leichte, aufkeimende Panik irgendwie. Mhm.
Das ist so eine beunruhigende Melancholie irgendwie, ne? Also es ist melancholisch an einigen Stellen. Und auch durch einen sehr schönen Klaviersoundtrack untermalt. Und dann schwingt das so um in so eine Beunruhigung. Weil du ja weißt, da lauert irgendwas. Das ist immer das Gefühl, du wirst beobachtet. Du hast immer das Gefühl, dass da irgendwas im Hintergrund ist, dass etwas im wortwörtlichen Schatten lauert und so. Und
ganz kurz, man muss sich auch wirklich mal vorstellen, du hast teilweise Bilder auf dem Monitor oder auf deinem Fernseher, wo du einfach, sagen wir mal, 80% des Monitors ist schwarz, komplett schwarz. Und du siehst nur deine Spielfigur, wie sie so ein ganz kleines, gelbes, schimmerndes Streichholz in der Hand hält. Und sonst siehst du nichts. Und dann hast du immer dieses klassische Horrorelement. Es macht eigentlich das, was man nicht sehen kann, macht dir eigentlich mehr Angst als das, was man wirklich sehen kann. Und das funktioniert da perfekt in diesem Spiel. Aber was ich vorhin noch, als ich so Micha gesagt habe, fragen wollte, ist, hattest du auch diese vielen nervigen Trial-and-Error-Tode in manchen Sequenzen?
Im letzten Viertel finde ich das, und vielleicht kommen wir da jetzt auch zu einem Teil, wo wir vielleicht über die Technik ein bisschen noch sprechen können. Ich finde, da hat mich das ein bisschen genervt mit den Geistern. Also es ist am Anfang des Spiels eher so, dass sie, wie David sagte, also stationär sind und dass man die auch umgehen kann und dass man, wenn man vorsichtig vorgeht, das ist alles kein Thema, aber später bewegen sie sich dann auch verstärkt und dann tauchen da, also ich habe das Gefühl, dieses Muster zu erkennen, wie die hin und her laufen, das ist teilweise auch also wirklich zufallsbedingt, so ähnlich wie bei Alien, ist aber bei dem Spiel hier hinderlich durch diesen Look gerade. Also das, was wir vorhin gelobt haben, dieser Hochkontrast-Look, der nimmt dir natürlich auch ein bisschen was von der Wahrnehmung. Und da fand ich es dann ein bisschen nervig. Also nicht so, dass ich jetzt aufgehört hätte zu spielen, aber es war, da habe ich nicht so das Gefühl gehabt, ich hätte da wirklich eine gewisse Kontrolle oder einen Einfluss drauf, da entsprechend drauf zu reagieren. Das hat mir nicht so gut gefallen.
David, von dir weiß ich, wir haben uns nicht im Vorgespräch, aber wir haben uns irgendwie bei Terminausmachen schon mal unterhalten, dass das auch was war, was dir extrem übel aufgestoßen hat bei diesem Spiel.
Ja, also es gibt so drei Stellen, sind es, glaube ich, insgesamt, wo die Entwickler auf einmal anfangen, beim ersten Mal hängt es mit dem Stromausfall zusammen, da ist es zumindest in der Handlung noch irgendwie eingebettet, auf einmal sehr, sehr viele Geister auf dich zu werfen, in so einer bestimmten Szene auch nur. Nicht, dass es jetzt ab dem ersten Drittel gibt es auf einmal ganz viele Geister, sondern du hast halt so bestimmte Szenen, Dachboden, sage ich nur, wo du dich auf einmal mit echt vielen Geistern auseinandersetzen musst. Und also an der einen Szene habe ich garantiert eine halbe Stunde gehangen, bis ich irgendwann wusste, da kann man hingehen, so ungefähr sind die Laufwege. Das fand ich erstens nervig, weil es bricht halt sehr mit dem anderen Spiel, da ist dann die Atmosphäre so dahin, weil was ich White Knight auch hoch anrechne, ist, das finde ich, der Grusel und die ganze Atmosphäre oder der Grusel überhaupt ergibt sich halt aus der Atmosphäre. Es gibt halt kaum Jumpscares, so ein, zwei Szenen gibt's, aber ansonsten verzichten sie echt darauf und setzen einfach auf die Atmosphäre, dass die den Grusel hinbringt. Und das funktioniert auch. Nur wenn du dann so Szenen machst, also zum einen fand ich die sehr frustig und zum anderen fängst du auf einmal an, oder geht's mir so sehr in Spielmechaniken zu denken. Okay, ich weiß, der Geist kommt bis da und dahin, ich weiß, das ist der Sichtradius, näher kann ich an die nicht rangehen, dann sehen sie mich und dann versuchst du dich da irgendwie durchzudingsen. Und das finde ich immer schade, wenn Spiele, in die man eigentlich so sehr aufgeht, weil die Atmosphäre so stark ist, wenn man die auf einmal dann anfängt, doch wieder nur rein auf die Spielmechanik runterzubrechen, weil man sonst ums Verrecken diese eine Szene da nicht schafft. Das fand ich sehr schade und ärgerlich. Ja.
Was mir leider auch nicht so gut gefallen hat an der Kamera. Also ich finde die Kamera generell eigentlich sehr gut. Sie sind sehr weitläufige Räume meistens. Mir gefallen aber die Szenen, die so etwas enger sind und wo das auch wirklich in Close-Up geht, meistens immer besser von der Optik. Was mich aber gestört hat, ist, dass diese Sweet Spots, also wo die Kamera tatsächlich gewechselt wird vom Spiel aus, dass die manchmal relativ ungünstig gesetzt sind. Also oft ist mir relativ oft passiert im Vergleich zu anderen Horrorspielen, dass ich irgendwie an so einem Punkt geraten bin, wo die Kamera erst zur Kamera A hinspringt und dann für eine Sekunde zu B und dann zu C, weil der Charakter dann seine Laufanimation zu Ende geführt hat und so. Und das passiert zum Beispiel, wenn du irgendwie an eine Wand gehen möchtest und dort siehst du dir dann Bilder an und du läufst dann gerade so auf diesem schmalen Grat, wo diese drei Kameras sich so überschneiden und das haben sie nicht so gut gelöst. Vor allen Dingen, weil auch meistens darauf geachtet wird, dass die Kamera meistens sehr hoch liegt. Also es ist gerade so zu Beginn so, dass du bei diesen ganzen Esssälen und Bibliotheken und so weiter eine sehr hochgesetzte Kameraperspektive hast, dass du sehr viel Überblick über den Raum hast. Aber dann gibt es immer nur so Randsprünge statt Perspektiven. Ich finde, das haben sie dann, also wo wir gerade schon Resident Evil gesagt haben, da sind die Perspektiven so gesetzt, dass du immer von einer Ecke aus zum Beispiel auf den Raum guckst oder von einem bestimmten tieferen Winkel, wo dann auch viele Grundobjekte sind. Das hätte bei White Knight wahrscheinlich für mehr Verwirrung gestiftet, aufgrund dieses hochkontrastigen Looks. Aber hier, also manchmal war ich dann einfach verwirrt. Und was mich extrem gestört hat, und das liegt wahrscheinlich an dem Xbox One Controller, ich habe es auf der Xbox One gespielt, vielleicht ist es bei euch anders, aber es gibt eine Umorientierung der Laufrichtung, wenn die Kameraperspektive sich verändert. Das ist bei vielen Horrorspielen üblich. Es gibt auch welche, die richten sich nach dem aus, wie jetzt die Sichtperspektive ist. In dem Fall ist das so, dort, wo die Figur hinguckt, läuft sie auch hin. Und beziehungsweise dort, wo die Kameraperspektive ist. Und diese Umorientierung, die findet statt, wenn die Kameraperspektive wechselt. Und bei der Xbox war das irgendwie so, dass der Controller anscheinend so empfindlich eingestellt ist, dass ich oft dann einfach zurückgelaufen bin.
Ja, ich habe es auch auf der Xbox gespielt und es mir auch oft passiert.
Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, David?
Ja, ich hab's, die PC-Version habe ich ein bisschen gespielt und die PS4-Version. Ich hatte so das Gefühl, es ändert sich nicht, wenn du in die exakt gleiche Richtung drückst, aber wenn du ein bisschen die Kurve machst oder so, dann passt er sich auf einmal an den neuen Bildschirm an, war so mein Eindruck.
Das ja, genau. Ein paar
Mal. Es ist halt ärgerlich in den Szenen, wo also diese Geister, die man im Idealfall umgeht, man ist halt nicht sofort tot, wenn die einen sehen, sondern hat noch die Chance wegzukommen, wenn man schnell genug ist. Und wenn man dann irgendwie so hektisch in der Flucht ist und dann wechselt die Kameraperspektive, dann wird die Steuerung mitunter ein bisschen hakelig. Ich fand auch, aber das ist ein Problem, was ich oftmals mit Spielen mit diesen fixen Kameraperspektiven habe, vielleicht bin es auch nur ich, das Problem mitunter Räume in den ersten zwei Durchläufen nicht komplett zu erkunden, weil irgendwo ist dann doch noch die eine Ecke, aber die habe ich halt vorher nicht gefunden, dass sich da die Kamera noch hin umschaltet. Da gab es auch eine Stelle, da gibt es einen größeren Gang, wo man einen Geist durch Einschalten von schlichtweg elektrischem Licht wegmachen muss, aber diesen Lichtschalter habe ich halt ums Verrecken eine ganze Weile nicht gefunden, bis mir dann irgendwann auffiel, ach, da kann man, wenn man hier nach unten geht, ach, da ist noch ein Bildschirm dann. Das sind halt so die Probleme, die Spiele mit fixen Kamerawinkeln manchmal mitunter haben. Also da muss man schon irgendwie auch mit leben. Ja.
Und eine Sache, die mir leider jetzt gerade bei diesem Spiel negativ aufgefallen ist, ich glaube, am PC ist diese Kritik obsolet, weil man da wahrscheinlich alle Filter einschalten kann. Aber das Kantenflimmern fand ich wirklich extrem störend. Das ist also Kanten, die halt so gebrochen sind aus technischen Gründen. Das sah gerade bei sehr weitwinkligen Aufnahmen einfach sehr unschön aus aufgrund des hohen Kontrastes, weil das hätte extrem davon profitiert, wenn diese Linien klar und glatt gewesen wären, aber dadurch, dass die Kamera ja auch so eine leichte Bewegung hat, also sie ist nicht so 200% statisch, sondern sie wirkt so, als würde sie jetzt tatsächlich jemand so leicht in der Hand halten, da ist so eine leicht natürliche Bewegung auch drin und dadurch ist das Bild auch ständig irgendwie in so einer, also nicht statisch, sondern ein bisschen statisch und schwenkt natürlich auch mal mit, wenn die Figur nach links oder nach rechts geht und so. Und da ist mir gerade so, wenn man so Türen, so Türrahmen oder Schränke sich anguckt, wo es gerade Linien kippt, dann sind da immer diese kleinen Unterbrechungen drin. Und das klingt jetzt wahrscheinlich aus meinem Mund schlimmer, als es ist, weil der Look ist immer noch so stark und so prägnant, dass man das irgendwann einfach nicht mehr sieht und das sieht einfach generell super geil aus. Aber wenn sie das noch hingekriegt hätten, wie heißt das? Anti-Aliasing wahrscheinlich oder so, das da irgendwie mit einzubauen, dann hätte das unheimlich davon profitiert. Bei anderen Spielen ist das relativ egal, weil da, also gerade bei so Resident Evil 2 zum Beispiel, das Revelations heißt gerade raus, ist so braunig, braun, dass da fällt dir das auch nicht auf, wenn da Kanten gebrochen sind. Bei dem ist es aber durch diesen hohen Kontrast sehr, sehr auffällig und das fand ich extrem schade.
Was kaufst du dir auch einen 52-Zoll-Monitor für deine Besenkammer und setzt dich dann einen Meter davor? Da ist ja klar, dass die Kanten flimmern. Also
ja.
Mir ist es tatsächlich nicht so extrem aufgefallen und ich hab nur an manchen Stellen festgestellt, dass sie sogar so einen Filmkörnungseffekt noch drüber haben, wo man sich denkt, jetzt ist das Spiel eh so reduziert und es ist eh so alles in Schwarz-Weiß und ganz einfach gehalten und dann haben sie nochmal auf den weißen Flächen nochmal so Filmkörner drüber. Ja, weiß nicht, ob das jetzt noch hätte nötig sein müssen. Das wäre vielleicht, wenn es möglich gewesen wäre, das abzustellen, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Aber es hat jetzt für mich nicht so massiv gestört, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, das lege ich dem Spiel jetzt irgendwie negativ aus. Überhaupt muss ich sagen, wenn man jetzt mal, ich meine, es ist natürlich immer Äpfel und Birnen, aber ich finde es schon krass, wie es ein kleines Studio mit wenigen Mitteln schafft, mit einem Spiel, was sich auf die Fahne geschrieben hat, Survival Horror zu revolutionieren, zurückzubringen, Evil Within, was du schon als Beispiel gebracht hast, David. Also für mich wischt White Knight mit Evil Within den Boden auf, locker, was Survival Horror angeht.
Locker.
Ja, ich finde die Atmosphäre halt einfach stärker. Ich finde es auch ganz erfrischend, das mal von einem komplett anderen Blickwinkel aus aufzuziehen, als was ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie durch die Saw-Reihe kommt oder so, aber blutverschmierte Keller mit Kreissägen sind ja irgendwie so das neue Inbild von Grusel und Horror scheinbar. Da mal so den kompletten Gegenpol zu fahren, nicht nur vom Setting her, sondern auch von der grafischen Darstellung her, wo halt eben nicht literweise rotes Blut spritzt. Wenn, dann wäre es eher schwarzes wahrscheinlich.
Also
finde ich halt großartig.
Finde ich auch. Also gut, ich finde Evil Within nicht schlecht oder so. Es macht Spaß und macht seine Sache ja auch. Also es geht halt in eine ganz völlig andere Richtung. Ja. Subtil ist ein Fremdwort für Evil Within. Das ist einfach nur auf die Fresse Horror und macht ja auch Spaß. Aber am Ende, also mich persönlich, das ist ja auch, Horror ist ja immer was ganz Persönliches und ob einem das gruselt oder nicht, und mich gruselt White Knight um ein Vielfaches mehr als die besten Szenen in Evil Within. Also Evil Within hat ja auch starke Szenen, aber durch dieses ganze blutverschmierte Zeug, das ist ja für mich eher dieser Horrorzirkus, das ist okay, witzig, unterhaltsam, macht Spaß, man taucht da auch gerne ein in so eine Stimmung, aber bei White Knight, das ist deutlich effizienter, einfach weil sie so viel auslassen und weil sie deine Fantasie spielen lassen. Und das ist wie bei Poe, wie bei Edgar Allan Poe, der auch nicht alles im Detail erklärt hat, sondern da immer wieder zwischen den Zeilen deine eigenen Ängste mit rein transportieren kannst. Bei White Knight funktioniert das sehr viel besser als bei den ganzen aktuellen AAA-Horrorspielen, die jetzt so in letzter Zeit rausgekommen sind. Also richtig gut.
Ja. Gibt's für PC, PS4 und Xbox One, also im Grunde alle Plattformen vertreten und kostet 15 € und ich kann das wirklich nur ohne Einschränkung empfehlen, dieses Spiel zu spielen, weil das einfach, wie du richtig sagst, Micha, wenn man sich drauf einlässt, dann ist das mit eins der gruseligsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, und ich rechne es diesem Spiel sehr hoch an, dass es einfach mal was Neues probiert hat, dass es eine witzige Idee hat und die paar frustigen Try-and-Error-Momente, gut, die muss man halt durchstehen, aber sonst ein wirklich hervorragendes Spiel, ein leider Geheimtipp. Ich hoffe, dass es kein Geheimtipp bleibt, sondern dass es wirklich den Erfolg verdient, bekommt, den es verdient hat, aus meiner Sicht.
Hätte es definitiv verdient, ja. Also mich hat's auch sehr, sehr begeistert. Es ist auch, ich finde auch die Geschichte, wie gesagt, clever inszeniert, auch im Ergebnis spannend. Es ist jetzt auch so, dass ich habe nicht ganz alle Einträge gefunden. Ich bin jetzt kurz davor, vielleicht nochmal zu spielen, um so ein paar Einträge nochmal nachzuholen von Charakteren, wo ich mich frage, wie passt das jetzt zusammen? Was hat sich da ergeben? Wobei man da natürlich sagen muss, der Wiederspielwert an sich ist natürlich relativ gering.
Aber das macht nichts.
Ich finde, das macht
so ein stringentes Erlebnis irgendwie. Das darf auch, also ist auch nicht allzu lang. Es geht so 6-7 Stunden, glaube ich, ne? Also.
Ja, ungefähr.
So ungefähr. Also normal, also das ist eine übliche Länge für Survival-Horror-Spiele. Die Spiele früher gingen auch nicht so viel länger. Silent Hill und so, die gingen alle so zwischen 8 bis 10, 12 Stunden, wenn man so die übliche Spielgeschwindigkeit hat. Und das ist völlig schwer in Ordnung. Also ich kann es dick empfehlen. Für mich ist es ein 120er.
Für mich auch. Doppelt 120.
Ja.
David enthält sich.
Wertungen sind doch tot.
Wertungen sind bürgerliche Kategorien, ja. Stimmt. Gut, alles klar. Also ein tolles Spiel, toller Tipp. Bitte spielt das alle und dann wünschen wir dir, David, noch einen schönen Tag und du sagst Bescheid, wenn der nächste Diablo-Patch da ist, dann sprechen wir darüber.
Ja, auf jeden Fall. Aber nur in Schwarz-Weiß.
Nur in Schwarz-Weiß. Alles klar, dann bis dann. Tschüss.
Tschüss.